Ja, ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Wir hatten ja vor ein paar Tagen Heiligabend, da hatten wir schon Lukas 2 bis Vers 20 gelesen und ich möchte Vers 21 lesen. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Moses um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht, im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst im Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt werden. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er soll den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregung des Geistes in dem Tempel, und als er die Eltern des Kindes Jesu in dem Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Asser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und war eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und ward stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Ja, soweit der Ausblick. Ich möchte heute über 2 Senioren predigen, Simeon und Hanna. Wir haben schon den Bibeltext ein wenig gehört. Ja, wie sieht das aus? Haben wir einen Ausblick? Nun ist ja wieder in Kürze fast ein Jahr zu Ende. Ja. Dann noch ein paar Tage, dann ist schon wieder das Jahr 2025 zu Ende. Vielleicht ist der eine oder andere etwas müde. Was hat dieses Jahr schon mir gebracht? Wieder geht eins vorüber. Wo ist die Zeit geblieben, fragen wir uns vielleicht. Ja, je älter man wird, hat man den Eindruck, desto schneller geht ein Jahr vorüber. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. War doch auch erst vor kurzem das Jahr 2024, oder? Jetzt ist schon wieder ein ganzes Jahr vorbei. Ja? Aber wenn wir zurückblicken, Was gab es in diesem vergangenen Jahr? Manches an Leid und Traurigkeit? Vielleicht bei dem anderen? Aber auch schöne Erlebnisse, wo wir dankbar zurückblicken können. Ja, das wünsche ich uns, dass wir auch auf schöne Erlebnisse zurückblicken können. Ja, heute möchte ich, wie gesagt, über zwei recht alte Personen reden, die lebenssatt waren, aber immer noch eine innere Hoffnung in ihrem Herzen getragen haben. Der eine hieß Simeon. Wie alt Simeon genau war, das wissen wir nicht, das wird uns nicht berichtet, aber man kann, denke ich, ableiten, dass er schon auch schon im Rentneralter da gewesen ist. Ja. Und die andere ist die Hanna. Sie wird berichtet, dass sie 84 Jahre alt und seit vielen, vielen Jahren Witwe war. Von diesen zwei Personen geht hier der Bibeltext näher ein. Eigentlich hatten beide vom Leben nicht mehr viel zu erwarten. Aber beide hatten eine Hoffnung, für die alle das Warten sich lohnt. Diese Erwartungshaltung gab ihnen auch im Alter ein erfülltes Leben. Die äußeren Verhältnisse in Israel waren in der Zeit, wo sie lebten, keineswegs gut. Die politischen und religiösen Zustände hatte ich ja bereits auch am Heiligabend näher erläutert. Also beide Rentner lebten damals in Israel einer Zeit, die nicht besser war als die unserer heutigen Zeit. Aufstände drohten, Korruption, Ausbeutung, Unterdrückung. Ja. Dennoch warteten diese zwei hochbetagten Leute auf den Trost Israels. Sie warteten also nicht einfach auf ihren irdischen Tod, sondern auf den Trost Israels. Betrachten wir nun mal die beiden Personen genauer im Einzelnen. Aber zuerst den Simeon, aber vielleicht noch ein Gedanke. Wir hatten ja auch gesehen, dass das Jesuskind am achten Tag beschnitten wurde. Gewöhnlich war das in Israel so, dass es der Vater zu Hause gemacht hat. Die Beschneidung unter den Jungen. Am achten Tag, das ist wissenschaftlich interessanterweise auch der beste Tag, wo man sowas durchführen kann bei einem Neugeborenen, bei Jungen. Also hier wird im Bibeltext ausdrücklich gesagt, dass Jesus nach dem jüdischen Gesetz beschnitten wurde. Was war denn eigentlich die Bedeutung der Beschneidung für die Juden? Gott legt Hand an mich, ich bin des Todes schuldig. Ja, als die Beschneidung eingeführt wurde beim Abraham, da wurde deutlich dem Abraham, du bist eigentlich des Todes schuldig. Das war ein Zeichen. Aber Gott lässt dieses Kind dennoch am Leben und nimmt ihn auf in das auserwählte Volk Gottes. Dieses Zeichen galt als Anerkennung, dass er ein Jude, ein Israelit war. Aber das Weitere bedeutete auch dieses Zeichen gleich, dieses Bundeszeichen Gottes, eine Verpflichtung für Gott da zu sein. Also das Jesuskind wird aufgenommen, nicht weil es etwas schuldig ist. Ja, Jesus war ja nie schuldig, ja? Sondern weil es bestimmt wird, die Bestrafung der Sünde zu tragen. Es ist ein Bekenntnis, dass Jesus den Willen seines Vaters tun wird. Das Kind bekommt in diesem Augenblick auch den Namen Jesus. Jesus ist die griechische Form, ist aber ist der gleiche Name wie Josua oder Joshua. Das ist die hebräische Form, das ist eigentlich das gleiche Wort. Das bedeutet, Dieser Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Ja. Also Maria und Josef bringen Jesus nach dem Gesetz dann, als er 40 Tage alt war, in den Tempel. Jetzt, nach 40 Tagen nach der Geburt, ja, also die Beschneidung war ja am 8. Tag und danach weitere 33 Tage galt die Mutter als unrein und musste in ihrem Haus bleiben. So war das jüdische Gesetz, also in 3. Mose 12 steht das. Diese Zeit der rituellen Unreinheit galt als Hinweis, dass die Menschen in Sünde geboren werden. Damals schon klar, auch den Israeliten, auch dieses neugeborene Kind ist in Sünden geboren. Wobei das auf Jesus, wie gesagt, nicht zutraf. Erst danach konnten sie die vorgeschriebenen Opfer in der Stiftshütte oder später im Tempel bringen. Aber sehen wir, dass hier Maria und Josef, die sich hier an das Gesetz, das mosaische Gesetz hielten, dass durch diese Handlung sie nun was Wunderbares erlebten. Indem sie gehorsam waren, erlebten sie den Lob Gottes im Tempel. Aber betrachten wir kurz, was eigentlich ihre Aufgabe war und warum sie laut Gesetz in den Tempel gehen mussten. Sie mussten ja ein Reinigungsopfer geben. Das bedeutete, für den erstgeborenen Jungen musste ein Lamm oder eine Taube geopfert werden. Das war abhängig, je nachdem, wie vermögend die Eltern waren. Wer weniger Vermögen hatte, wer ärmer war, die durften auch ganz günstige Tauben dem Herrn opfern. Also dieses Opfer galt als Lösegeld. Wenn wir uns zurückerinnern, in Ägypten kam die Erstgeburt um, als Israel in Ägypten war. Da wurde ja durch den Engel die Erstgeburt getötet der Ägypter. Und die Israeliten konnten jedoch durch Opfer ihre Erstgeburt schützen, indem sie in ihrem Haus ein Lamm opferten und das Blut an die Türen strichen. Und dieses Ereignis, dass im ganz Ägyptenland die Erstgeburt umkam, führte dann dazu, dass die Ägypter bereit wurden, und endlich das ganze Volk, lass dieses Volk ziehen! Wir wollen die Israeliten nicht mehr unter uns haben. Die bringen uns nur Unglück. Aber für die Israeliten bedeutete das auch, um ihre eigene Erstgeburt zu schützen, mussten sie ein Opfer darbringen. Und so wurde auch an Anlehnung an dieses Ereignis bei der Neugeburt des ersten Jungen waren sie beauftragt, ein Opfer in den Tempel zu bringen. Das bedeutete, die Erstgeburt, oder wenn sie dieses Opfer brachten, anstelle des Sohnes, der sonst hätte im Tempel dienen sollen. Ja. Aber Gott setzte nachher ja diesen Stamm, die Leviten, ein. Die vollrichteten den Tempeldienst. Und die anderen konnten dann ihrem alltäglichen Geschäft nachgehen. Aber da hat er ja die Leviten bestimmt, dass sie den Tempeldienst durchführten. Und so war das quasi als Lösegeld, dass der normale Israelit, der Jude, oder ja, und dass die dann befreit wurden von diesem Tempeldienst. Das war also diese Bedeutung des Reinigungsopfers. Deswegen kamen Maria und Josef in den Tempel. Übrigens sehen wir hier an dieser Stelle auch, dass Maria und Josef arm waren, denn sie brachten zwei Turteltauben. Das galt als Armenopfer. Ja. Also nur vielleicht mal so nebenbei bemerkt, merken wir, dass bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht die Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem waren. Ja. Dann, nachdem die Weisen da waren, waren sie ja reich, hatten sie ja Gold. Ja. Aber bis zu diesem Zeitpunkt waren sie noch arm. Ja, so konnten sie sich ja kein Schaf leisten. Kommen wir aber jetzt zu der eigentlichen Begegnung. Was geschah jetzt im Tempel? Jetzt wissen wir, warum Maria und Josef mit dem neugeborenen Jesus Baby dann in den Tempel gingen. Was erlebten sie da? Da heißt es, und er, also der Simeon, der kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie das Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er, der Simeon, ihm auf seinen Arm und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Simeon, der Name bedeutet hören. Er hörte auf Gott. Er war ein fleißiger, inbrünstiger Beter, der sein Herz nach Gott ausstreckte. Und weil er in so einer Verbindung mit Gott stand, konnte der Heilige Geist ihn bewegen, sagen, jetzt geh in den Tempel. Also auch zu einer Zeit, wo er es nicht gewohnt war. Er hatte seine festen Zeiten, wo er in den Tempel ging, aber jetzt sprach der Heilige Geist ihm, jetzt geh in den Tempel. Es ist anzunehmen, dass Simeon und auch die Hanna, dass sie von dem Ereignis wussten, dass etwa ein Jahr zuvor der Priester Zacharias nach seiner Erscheinung im Tempel stumm herauskam. Das war ja noch nicht lange her. Ein Jahr zuvor war Zacharias, der Priester im Tempel, sollte den Segen sprechen. Und der Zacharias erlebte die Erscheinung im Tempel von dem Engel, dass er einen Sohn bekommen würde über seine unfruchtbare Frau, die schon eigentlich nicht mehr im Alter war, um Kinder zu kriegen, die Elisabeth. Ja? Und dass dieses Kind, der Johannes der Täufer, den er verheißen bekam, ja, dass er der Wegbereiter sei für den Messias. Also, diese Geschichte war ja durchaus für diejenigen, die aufmerksam waren in Jerusalem, schon bekannt, dass da etwas ein Jahr zuvor sehr Außergewöhnliches passierte im Tempel. Und wir können davon ausgehen, dass Simeon und Hanna auch hier das Alte Testament und die Tora, und dass sie die kannten. Die wussten, was steht in den Propheten geschrieben über den verheißenen Messias. Wie würde der kommen? Und mit Sicherheit kannte er aus dem Vers zum Beispiel in 1. Mose 49, Vers 10, da heißt es: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Ja. Also auch diese Prophetie war schon bekannt. Oder sie kannten auch die Prophezeiung von dem Propheten Daniel. Da heißt es in Daniel 9, Vers 24, 70 Jahrwochen sind verhängt über das Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagungen besiegelt und das Allerheiligste gesalbt werden. Also das war die Hoffnung Israels, dass sie irgendwann erlöst werden würden von ihrer eigenen Schuld. Denn ihre eigene Schuld war ja eigentlich die Grundübel auch für die äußeren Probleme, die das Volk hatte. Nämlich die Unterdrückung durch die Römer zu der Zeit. Dieses war ja auch ein Gericht Gottes, weil das Volk Israel abgewichen war von dem Glauben an ihren lebendigen Gott, dass sie Gott untreu gewesen sind. Und der Prophet Daniel sagte eigentlich, Diese 70 Jahrwochen, 70 mal 7 sind das eigentlich, ja. Wir wissen ja, wir können das nachrechnen. Ab 445 vor Christus hatte der König Artasata oder so, also der persische König, hatte das Erlass gegeben, dass die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden durfte. Die waren ja vorher in die babylonische Gefangenschaft gekommen, Israel, also in das heutige Iran, und ja, das war ja das alte Persien, ja. Und da lebten ja eben viele Juden damals auch, also 445 vor Christus, und dann unter Nehemia kam dann der Befehl oder die Erlaubnis, dass die Juden wieder ihre alte Stadt Jerusalem wieder neu aufbauen durften, nachdem sie ja 70 Jahre zuvor zerstört wurde. Also so konnte durchaus auch Simeon und Hanna, wenn sie die Schrift studiert hätten oder hatten, auch erkennen, dass eigentlich die Zeit für den kommenden Messias sehr, sehr nahe herbeigekommen sein muss. Denn die Zeit war eigentlich rum mit diesen 70 Jahrwochen. Simeon wartete auf den Trost Israels. Im Psalm 73 heißt es, ein Psalm Asaphs: Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Oder Psalm 73, Vers 26: Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Heil. Oder noch ein Psalm 119, Vers 76: Deine Gnade soll mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Gottes Gnade, der Trost Israels. Oder er dachte an Jesaja 40, da heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht, ne, euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Welch eine Erwartung hatte Simeon, als er von dem Heiligen Geist beflügelt wurde, zu dieser ungewöhnlichen Zeit in den Tempel zu gehen? Wir müssen sagen, es war eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches, dass jetzt zu dem Zeitpunkt ein junges Ehepaar mit einem Baby in den Tempel kam. Denn das haben auch andere Juden gemacht, die ihr neugeborenes Kind in den Tempel brachten. Ja. Aber Simeon bekam von dem Herrn die Gewissheit: Dieses Baby von diesem Ehepaar, das ist der Auserwählte, der Messias. Und so nahm Simeon das Kindlein auf seinen Arm mit voller Ehrfurcht. Was für eine unbeschreibliche Freude muss das sein Herz erfüllt haben. Und er begann, Gott zu loben. Alle Sorgen um die Zukunft seines Volkes, alle Last, die ihm auf der Seele drückte, war nun gelöst. Seinen Frieden findet Simeon nicht in seinen Werken, sondern alleine darin durch diesen Jesus, der ihm das Heil gab. Also merken wir, es geht hier nicht um das, was wir für Jesus tun. Wir können mit guten Werken, mit Leistungen eigentlich, können wir nicht die Erlösung bewirken. Das werden wir niemals schaffen, so heilig zu sein, wie es Gott gefällt. Ja. Sondern wir brauchen den Erlöser, ja, der uns erlöst von dem Tod, der uns befreit von der Sünde. Ja. Simeon sagt: Herr, Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Hier wird das Wort nicht Kyrios für Herr gebraucht, sondern Despota. Das heißt so viel wie Herrscher und Gebieter. Also Jesus ist der Heiland für alle Völker. Auch für die Heiden, auch für uns Deutsche. Und auch für die Israeliten. Ist uns das bewusst, was hier in Vers 32 steht? Ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis für deines Volkes Israel. Also hier in diesem Lobpreis im Tempel, da schließt Simeon auch die Erlösung für alle anderen Nationen ein, die jetzt nicht israelitisch sind. Das war eigentlich für die nationalstolzen Juden durchaus nicht sehr gerne gesehen. Die hatten gedacht, ja, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Und die Heiden, die sind Dreck, ja, so mal ein bisschen überspitzt gesagt, ja. So dachten doch viele Israeliten. Und wenn wir das lesen in den Evangelien, da kommt das immer wieder vor. Ja, die reinen Israeliten, die dachten, wir sind was Besseres. Aber die Bibel sagt eigentlich klar, sie haben eine höhere Verantwortung. Dieses Volk, was vom Ursprung ihrer Entstehung die Verheißung besaß, durch einen Nachkommen aus diesem Volk, der Messias, der Erlöser der Welt sein wird, hatte eine besonders hohe Verantwortung. Gottes Plan war schon immer, welcher will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht nur die Israeliten, sondern auch alle, ja. Aus allen Nationen, ja. Jesus wurde im Tempel als Baby ja von der Erstgeburtspflicht in Israel losgekauft. Und damit wird er nun zum Heiligeigentum aller Völker auf Erden. Diese Sicht besaß Simeon. Jetzt ist der Erlöser geboren, nicht nur für die Juden, sondern für alle Nationen. Simeon kannte mit wahrscheinlich auch den Vers aus Jesaja 42, Vers 6, da heißt es, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen, bestimmt zum Bund, für das Volk, zum Licht der Heiden. Also Gott hatte durchaus dieses Volk Israel erwählt, damit die Welt, die anderen Nationen, erkennen können, dass es ein Volk auf dieser Erde gibt, auf unserem Globus, die Gott als ihren König haben, die den König der Könige verehren und keine heidnischen Götter, ja, wie sie auch immer heißen, oder die germanischen Götter oder wie auch immer, ja, jeder hatten so ihre Götter, ja. In Jesaja 49, Vers 6 heißt es auch, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also diese Botschaft ist keine neue, jetzt eine Erfindung aus dem Neuen Testament, sondern die war auch schon in den Propheten. In dem Alten Testament war diese Botschaft verwurzelt, dass durch das Volk Israel auch die anderen Nationen das Heil erfahren sollen. Ja, nun ist die Frage, wie sieht das mit dir aus? Mit uns? Hast du auch diesen Frieden mit Gott, wie der Simeon es erfahren hat? Kannst du das auch mit deiner Gewissheit sagen, so wie Simeon? Ja. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Ja. Das ist die Frage, die wir mitnehmen sollen. Ja. Wir sehen, dass Simeon noch etwas Weiteres offenbart. Er sagt auch, und Simeon segnete sie und sprach in Vers 34 zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Wir sehen hier, dass Jesus sowohl der Trost Israels ist, aber gleichzeitig ist er auch derjenige, der Schmerz bereiten wird, der einmal selber viel leiden wird und auch Maria wird große Schmerzen haben, also seelische Schmerzen. Ja. Die Mutter, die später dann unterm Kreuz auch sehen muss, wie Jesus unter unglaublichen Schmerzen zu Tode gequält wurde. Dieser Jesus ist der Erlöser, aber auch derjenige, der ein Stein des Anstoßes ist. Ja. So heißt es in Jesaja 8, sondern heiligt ihn den Herrn Zebaoth, den lässt eure Furcht und euer Schrecken sein. Und er wird ein Heiligtum sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels der Ärgernis für die beiden Häuser Israel. Ein Fallstrick wird eine Schlinge für die Bewohner Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Wie sieht das heute aus? Ist es heute anders? Für viele Menschen ist es kein Problem, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott. Ja, irgendwie glauben doch viele an Gott, auch wenn es an irgendwie ein höheres Wesen, was über uns steht. Aber wer sagt, ich glaube an Jesus Christus, dass er der wahre Gott ist? Da scheiden sich dann schnell die Geister. Er, Jesus, ist ein Ärgernis. Entweder ist die Person Jesus Christus ein Ärgernis oder er bekommt die Zustimmung, ja. Also wir sehen auch in diesem Text, die entscheidend ist, wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Ist dieser Jesus dein Herr, dein Gebieter, dein Retter, dein Erlöser? So merken wir, dass auch diese Botschaft, die schon damals die Menschen gespaltet hat, auch heute die Menschen spaltet. Die einen kommen zum Fall, die regen sich darüber auf. Wie kann man so etwas sagen, dass Jesus Gott ist? Und die anderen, die an ihn glauben, wird es zum Heil, zum Seelenheil. Nun kann ich in Frieden ruhen. Ja. Merken wir, Jesus, der Mensch gewordene Gott, Jesus ist eben nicht natürlich empfangen worden. Ja? Das beschreibt die Bibel uns ganz deutlich. Ja. Er wurde nicht durch einen Mann natürlich gezeugt, sondern durch den Heiligen Geist. Jesus ist ganz anders. Er ist Gott. Und die Bibel beschreibt uns auch, dass er schon vor seinem irdischen Geburt existiert hat. Ja. Er wird sogar im Johannes beschrieben, dass er schon bei Grundlegung der Welt dabei war. Oder er ist auch der Schöpfer. Er ist der Mensch gewordene Gott. Ja. Kommen wir zum Schluss jetzt noch zu Hanna. Hanna, was sehen wir bei ihr? Sie ist, Hanna bedeutet Gnadenkind, ja, der Name. Sie wird als Prophetin bezeichnet. Ja, Im Alten Testament wird zum Beispiel die Richterin Deborah als Prophetin bezeichnet. Oder Hulda gibt es auch als eine Prophetin im Zweiten Könige. Naja. Also sie war so eine Prophetin, die im Tempel war und die das Wort Gottes studierte. Möglicherweise war um sie nur eine kleine Schar an Gläubigen, die mit ihr forschten nach dem Kommen des Messias. Sie, diese Witwe, kam von weit weg, oder hat einen weiten Weg von Jerusalem. Sie wird beschrieben aus dem Stamm Asser, und Asser, die waren angesiedelt im Nordwestlichen von Galiläa, also ganz so an dem, ja, was ist das heute hier, der libyschen Grenze da, in dieser Gegend da, ja? Nee, nicht Libanon, so, an der Grenze im Libanon, ja. Und sie kam in ihrem Alter, um Gott zu dienen. Das war ihre höchste Freude mit ihren 84 Jahren. Und so sehen wir, dass diese alte Frau ein gewaltiger Prediger war, auch wenn sie vielleicht nicht die Worte predigte. Aber ihre schlichte Darstellung, ihr schlichtes Auftreten, sie verkörperte und sie zeigte in ihrem Leben, dass sie an Gott glaubte und dass sie auf den verheißenen Messias wartete. Und so war ihr Loben und Preisen fand ein großes Echo. So sehen wir, sie begegnet hier einer kleinen Gruppe von Gläubigen, die sehnsüchtig warteten auf die Erlösung. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalem, denn der Herr hat sein Volk tröstet und Jerusalem erlöst, ja, heißt es in Jesaja 52. Wir fragen uns aber, wenn wir diesen Text lesen, wo ist eigentlich die Priesterschaft? Der ist anscheinend die prophetische Gabe abhanden gekommen. Der Messias wird zum Tempel hineingebracht und die Priesterschaft nimmt das nicht wahr. Also die damaligen Theologen, die registrieren das überhaupt nicht. Nur diese scheinbar unbedeutende Person, die reagiert, diese alte Frau, die erkannte, was zu diesem Zeitpunkt sich jetzt wirklich für ein atemberaubendes Ereignis passierte. Ja. Und so möchte ich einfach schließen mit dem Gedanken, was erwartest du von diesem wiederkommenden Christus? Wie stehst du zu dem Herrn Jesus? Wir Christen warten jetzt nicht auf ein Weltgericht, sondern auf Jesus, der in Herrlichkeit kommen wird. Dann werden wir in einen Augenblick verwandelt werden. So wie der gottesfürchtige Simeon. Oder er lebte jeden Tag mit der Bereitschaft, den Messias zu erwarten. Haben wir auch diese Bereitschaft? Leben wir so im Hinblick, dass Jesus wiederkommen wird? Dieser Simeon und die Hanna, die hatten fest damit gerechnet, dass sie noch den Christus sehen werden. Ja. Wie erwarten wir? Sind wir bereit? Ja, bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Oder wie wirst du Jesus begegnen? Falls du vorher stirbst. Wir wissen nicht, was zuerst eintritt. Aber wir leben heute, wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen, auch in einer Zeit, wo Jesus sehr gut wiederkommen kann, wo eigentlich das, was vorhergesagt wird, alles sich vor unseren Augen erfüllt. Ja. Und wenn wir ja, blicken wollen, gibt es Gott wirklich? Was tut er schon? Dann schaut, was hier auf der Bühne der Welt sich geschieht. Schaut, was in Israel geschieht. Ja. Jesus bereitet sein Volk vor. Ja, auch sein Volk wird noch durch Gerichte gehen. Aber Jesus kommt wieder. Ja, es war noch vor 70, 80 Jahren, war es undenkbar, dass es ein Volk Israel auf diesem Globus wieder geben könnte. Da waren die Juden über die ganze Welt verteilt, so wie das die Propheten gesagt haben. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann muss es ein Israel wieder geben. Ja? Und es gibt nun inzwischen dieses Israel wieder. Ja? Also nehmen wir die Dinge auch wahr, die uns begegnen, so wie dir Hanna und dem Simeon, die beim ersten Kommen das registriert hatten, was in ihrer Welt vor sich ging. Und so können wir von diesen beiden Personen lernen, dass wir auch mit offenen Augen durch diese Welt gehen und uns ausrichten auf Gott. Herr, dass wir vorbereitet sind, wenn er kommt. Dass unsere Beziehung zu Jesus stimmt. Ja. Nur wenn die Beziehung zu Jesus stimmt, dann bin ich auch bereit, ihm zu begegnen. Ja. Wie gesagt, die Priester, die eigentlich das hätten tun sollen, die waren nicht bereit. Die hatten Jesus als Messias nicht erwartet. Ja. Obwohl sie es eigentlich hätten besser wissen müssen. Ja. Also selbst die damaligen Theologen, ja, waren nicht offen. Aber die einfachen Leute, die Witwe, die wusste das. Ja. Ja. Und so möchte der Herr uns auch diesen Glauben schenken und diese Zuversicht. Und auch wenn du schon etwas im fortgeschrittenen Alter bist, ja, jawohl, du verkörperst auch und du hast eine Botschaft, dieses zu verkündigen, wenn du an diesen Jesus glaubst. Ja. Das ist die Hoffnung, und die auch im Alter weitergegeben werden kann. Ja. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Und das wünsche ich uns, jedem Einzelnen, dass er diese Gewissheit hat. Amen.